Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen: Die NATO stoppt den Kontakt zu Moskau vorläufig und will enger mit Georgien zusammenarbeiten. Derweil ziehen sich die russischen Truppen in Georgien offenbar nun doch zurück. Dann: Der Schweizerische Gewerkschaftsbund will den vollen Teuerungsausgleich, der Gewerbeverband winkt ab. Die Taliban töten in Afghanistan 10 französische NATO-Soldaten, über 20 werden verletzt. Der Basler Chemiekonzern Ciba schreibt im ersten halben Jahr über eine halbe Milliarde Verlust. Und im Dossier nach 6:30 zweifelhafte Flaschenpost für eine Hafenstadt in der Bretagne. In Paimpol soll ein Gezeitenkraftwerk entstehen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Christian Löscher.
Die NATO macht ihre weitere Zusammenarbeit mit Russland von einem Abzug seiner Truppen aus Georgien abhängig. Die NATO beschloss, ihre Beratungen mit Russland im gemeinsamen NATO-Russland-Rat bis auf Weiteres auszusetzen. Mit Georgien hingegen will die NATO vertieft zusammenarbeiten. Die Außenminister beschlossen die Einsetzung einer NATO-Georgien-Kommission. Als erstes werden Experten entsandt, die die Zerstörungen in Georgien untersuchen sollen. Der russische NATO-Botschafter bezeichnete die Beschlüsse des westlichen Verteidigungsbündnisses als leere Drohungen, die an den Kalten Krieg anschlössen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB verlangt für die kommenden Lohnverhandlungen den vollen Teuerungsausgleich. Weiter fordert er eine reale Lohnerhöhung von 1,5 bis 2,5%. Die Lohnrunde für das nächste Jahr sei vor allem von der Teuerung geprägt, sagte SGB-Präsident Paul Rechsteiner. Und weiter:
Die Erhaltung der Kaufkraft ist das elementare Minimum. Wenn die Kaufkraft nicht gewährleistet ist des Lohns, dann bedeutet das ja, dass die Löhne gesenkt werden.
Paul Rechsteiner. Der Schweizerische Gewerbeverband und der Arbeitgeberverband weisen die Forderung der Gewerkschaften nach einer generellen Lohnerhöhung in allen Branchen zurück. Der Direktor des Arbeitgeberverbands, Thomas Daum, begründet seine Haltung so:
Ich gehe davon aus, dass viele Unternehmungen von dieser Forderung überfordert werden.
Die Arbeitgeber fordern deshalb differenzierte Lohnanpassungen. Frankreich meldet die bisher höchsten Verluste seiner Truppen in Afghanistan. Bei Gefechten mit Taliban-Kämpfern nahe Kabul seien 10 französische Soldaten ums Leben gekommen. Sie gehörten der internationalen Schutztruppe ISAF an und kämpften an der Seite der afghanischen Regierungstruppen. Präsident Sarkozy will noch heute zur französischen Einheit nach Afghanistan fliegen. Frankreich bleibe mit Truppen dort, um den Kampf gegen den Terrorismus weiterzuführen, sagte Sarkozy in Paris. In Afghanistan stehen zurzeit 3000 französische Soldaten. Bei einem schweren Selbstmordanschlag sind in Algerien mehr als 40 Menschen getötet und rund 40 weitere verletzt worden. Der Attentäter raste mit einem sprengstoffbeladenen Wagen in eine Polizeischule 60 Kilometer östlich von Algier. Die meisten Opfer warteten vor dem Gebäude, um sich für eine Anstellung bei der Polizei zu bewerben. Die Planer des Anschlags werden in den Reihen der algerischen Al-Qaida-Gruppe vermutet. Die spanische Küstenwache hat vor der Südküste des Festlandes innerhalb von 24 Stunden mehr als 200 afrikanische Bootsflüchtlinge aufgegriffen. Die illegalen Einwanderer saßen auf insgesamt 4 Booten. Spanien ist eines der Hauptziele der afrikanischen Flüchtlingsströme. Seit Anfang Jahr gingen mehr als 7000 Menschen an Land, die meisten auf den Kanarischen Inseln. Die Freisinnig-Demokratische Partei FDP möchte, dass die Integrationspolitik ein nationales Kernthema wird. Die FDP fordert ein Rahmengesetz, das einheitliche Standards setzt. Sie will, dass die Ausländerorganisationen in die lokale Eingliederungsarbeit einbezogen werden. Eine erfolgreiche Integration von Ausländern sei eine Chance für die Gesellschaft, verhindere Rassismus und vermindere Alltagskriminalität und Vandalismus. Die Schweizer Garde im Vatikan erhält einen neuen Kommandanten. Wie die Bischofskonferenz bekannt gab, hat Papst Benedikt Daniel Anrig zum neuen Chef der Garde ernannt. Der 36-jährige Anrig ist gegenwärtig Kommandant der Kantonspolizei Glarus. Anrig hatte bereits früher in der Schweizer Garde gedient. Die Stadt Basel Regierung ist einverstanden mit dem sogenannten Roche-Turm. Die Bebauungspläne für das Areal gehen jetzt an den Grossen Rat von Basel-Stadt. Der Roche-Konzern will bis im Jahr 2012 auf seinem Firmenareal das höchste Hochhaus der Schweiz bauen, einen 154 Meter hohen spiralförmigen Turm. An der Ostflanke des Eigers ist wieder eine größere Felsmasse abgebrochen. Gestern fielen schätzungsweise 50.000 Kubikmeter Geröll auf den unteren Grindelwaldgletscher. Das entspricht etwa 50 Einfamilienhäusern. Vor zwei Jahren war der Abbruch fast zehnmal größer. Der zuständige Geologe Hans-Rudolf Keusen bestätigte einen entsprechenden Bericht der Zeitung Berner Oberländer. Zum Sport. Für die Schweizer Bahnradfahrer Bruno Risi und Franco Marvulli hat es keine Olympiamedaille gegeben. Im Madison-Rennen wurden sie Elfte. Gewonnen hat das Duo aus Argentinien. Nigeria und Brasilien stehen im Finale des Olympischen Fußballturniers. Nigeria, der Olympiasieger von 1996, besiegte im Halbfinal Belgien 4:1. Und Argentinien bezwang den Erzrivalen Brasilien 3:0. 570 Millionen Franken Verlust hat der Basler Chemiekonzern Ziba in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gemacht. Für den Gewinneinbruch macht Ziba unter anderem die teuren Rohstoffe verantwortlich, aber auch eine Wertminderung bei einer gekauften britischen Chemiegruppe. Auch der Umsatz ging zurück um 7%. Die Ziba-Aktie brach an der Börse um fast 18% ein. In der Geschäftsfliegerei kommen zwei führende Firmen zusammen. Der Schweizer Luftfahrtdienstleister Jet Aviation wird an das amerikanische Unternehmen General Dynamics verkauft für knapp 2,5 Milliarden Franken. Am Euro-Airport in Basel ist Jet Aviation nach eigenen Angaben der größte Arbeitgeber und beschäftigt dort 1700 Leute. Die Firma gehörte bisher zum internationalen Beratungsunternehmen Permira. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 7.115 Punkten, minus 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.349 Punkten, minus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 61,22 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 09,37. Das Wetter. Am Abend gibt es vom Jura her teils kräftige Schauer und Gewitter. Morgen fällt vor allem im Osten am Vormittag noch etwas Regen. Im Lauf des Tages wird es von Westen wieder sonniger bei Temperaturen um 21 Grad. Im Süden gibt es am Abend einige Schauer. Morgen fällt zunächst ebenfalls etwas Regen, dann wird es rasch wieder sonniger bei 26 Grad. Am Donnerstag ist es oft sonnig bei 26 Grad in den Bergen und im Süden sind lokale Schauer möglich.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Und sie bewegen sich doch. Offenbar ziehen die russischen Truppen nun aus Gori ab. Der Kaukasus-Konflikt zu Beginn der Sendung. Dann tote Soldaten, getroffene Nation. Der Angriff der Taliban verletzt Frankreich an einer empfindlichen Stelle. Krankheitsbild der Basler Chemie. Ziba und Clariant mischen bei etwas gar vielen Bereichen mit. Chinas Forscher sind toll, bloß kann sie niemand verstehen. Aber das wird sich ändern. Marquise de Pompadour geht fremd. Der edle Tropfen kommt gar nicht aus Frankreich, sondern aus Indien. Und die große Sorge der Fischer in Bainpol. Paris will in der Bretagne ein Gezeitenkraftwerk austesten. Aus dem Konfliktgebiet im Südkaukasus kamen heute widersprüchliche Zeichen. Russland hat gemäß Berichten damit begonnen, einzelne Kampftruppen zurückzuziehen. Zudem tauschten die Kriegsparteien Gefangene aus. Andererseits sollen russische Soldaten im Schwarzmeerhafen Poti weiteres georgisches Militärgerät zerstört haben. Inzwischen haben sich auch die NATO-Außenminister in Brüssel mit dem Konflikt befasst. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Der russische Generalstab hat die Vorwürfe Georgiens, aber auch der NATO zurückgewiesen, die russischen Truppen würden nicht oder nur zögerlich aus dem georgischen Kernland abziehen. Man halte sich an den Waffenstillstand und an den Sechs-Punkte-Plan, aber die Geschwindigkeit des Rückzugs würde von der Lage vor Ort diktiert. So halte Georgien seine Verpflichtung, die Armee in die Kasernen zurückzubeordern, nicht ein. Georgien warf Russland vor, in den Ölhafen Poti am Schwarzen Meer eingedrungen zu sein und die Wachmannschaft gefangen genommen zu haben. Russland bestätigte bloß die Verhaftung von 20 schwer bewaffneten Georgiern bei Poti. Erste Anzeichen der Entspannung gab es dennoch. So tauschten Georgien und Russland erstmals Gefangene aus. Russland ließ 15 Georgier, Georgien 5 russische Soldaten frei. Nach Russland stimmte auch Georgien der Entsendung von zusätzlichen 21 Militärbeobachtern der OSZE zu, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die insgesamt 30 Beobachter sollen laut OSZE widersprüchliche Informationen prüfen zur Stabilisierung der Lage und zur Koordination der internationalen Hilfe beitragen. Die UNO hat zu Spenden für humanitäre Hilfe im Konfliktgebiet aufgerufen. 130.000 Menschen müssen für ein halbes Jahr mit Nahrung, Medikamenten, Kleidung und Unterkunft versorgt werden. Für diese dringende Hilfe brauche es mindestens 60 Millionen Dollar. In Brüssel haben die NATO-Außenminister an ihrer Sondersitzung die Zusammenarbeit mit Russland im NATO-Russlandrat sistiert, bis Russland seine Truppen aus Georgien abgezogen hat. Gleichzeitig beschlossen die NATO-Außenminister, die Zusammenarbeit des Militärbündnisses mit Georgien zu vertiefen. Man wolle weiterhin Georgien zu einem späteren Zeitpunkt in die NATO aufnehmen. Russlands Außenminister Lavrov bezeichnete die Haltung der NATO als voreingenommen. Die NATO unterstütze in Georgien ein kriminelles Regime. Und das russische Verteidigungsministerium sagte für den September geplante Seemanöver mit der NATO in der Baltischen See ab.
Joe Schelbert. Von den Russen sind also nach all den Worten endlich Taten gefordert. Ob es Moskau ernst meint mit dem Abzug, zeigt sich in Georgien ganz besonders in der besetzten Stadt Gori. Unser Korrespondent Peter Giesling war am Nachmittag zwischen der Hauptstadt Tiflis und Gori unterwegs. Er bestätigt, dass sich die russischen Truppen nun bewegen und schilderte vor der Sendung seine Eindrücke.
Ja, das kann man bestätigen. Gestern schon hatte ich eigentlich den Eindruck, eben wegen der vielen Truppenbewegungen, dass da einiges im Gang sei. Heute nun, vor allem am Nachmittag, haben die Russen tatsächlich ihre Straßensperren, ihre Checkpoints zwischen dem georgischen Dorf Igoeti und Gori geräumt, ihre Panzer ausgegraben. Und ich weiß auch von einem norwegischen Fernsehteam, dass sich die Russen auch aus der Stadt Gori selbst, ich habe sie nicht besuchen können, zurückgezogen haben oder noch am Zurückziehen sind.
Das heißt aber auch, dass sich die Situation nun wohl rasch entspannen wird.
Ja, in diesem Gebiet rund um die georgische Stadt Gori sicher, aber es gibt natürlich noch andere georgische Brennpunkte und die habe ich heute nicht beobachten können. Die Stadt Gori ist deshalb wichtig, weil allein aus dieser Stadt etwa 50.000 bis 60.000 Einwohner nach Tiflis geflohen sind. Und die möchten natürlich zurück und die werden auch zurück können, weil die Stadt Gori nur wenig zerstört ist und auch Gas, Wasser und Strom ist dort vorhanden. Ein Problem sehe ich allerdings, dass es nämlich zu einem Machtvakuum kommen könnte nach dem Abzug der russischen Armee und bis zum Zeitpunkt, wenn dann die georgischen Polizeikräfte die Kontrolle über die Stadt Gori wieder erlangen werden. Es gibt nämlich südossetische Freischärlerbanden, die im ganzen Gebiet ihr Unwesen treiben.
Sie haben auch die Flüchtlinge angesprochen. Wie geht es denn den Menschen?
Man muss eigentlich sagen, jene, die nach Tiflis in die georgische Hauptstadt geflohen sind, die konnten hier wirklich gut versorgt werden durch das UNHCR, durch das IKK. Viel schlimmer geht es eigentlich jenen Menschen, den Alten, den Gebrechlichen, die nicht flüchten konnten, weil sie sich zu schwach fühlten und zu denen eben humanitäre Hilfe überhaupt nicht vordringen konnte.
Wird eigentlich der georgische Präsident Saakaschwili nach wie vor nicht offen kritisiert oder schlägt die Stimmung nun doch langsam um?
Nein, im Moment, und man muss sagen, je länger natürlich sich die Russen auch den Forderungen der internationalen Gemeinschaft widersetzen, da scharen sich die Georgier hinter ihren Präsidenten Michail Saakaschwili. Aber die Oppositionspolitiker haben gestern schon angetönt, dass sich Saakaschwili dann nach dem erfolgten russischen Rückzug auch unangenehme Fragen wird gefallen lassen müssen. Und es ist auch schon eine neue Person als allfällige Staatspräsidentin im Gespräch, Nina Burchanadze, die derzeitige Parlamentspräsidentin.
Wenn die Russen nun Gori verlassen, wie sie es auch bestätigt haben, erfüllen sie damit die Forderung des Friedensplans, wonach sie sich aus dem Kerngebiet zurückziehen sollen?
Nein, dieser Rückzug, der betrifft ja wirklich nur die Stadt Gori. Ich weiß nicht, was in Poti und an anderen Orten vor sich geht. Und es gibt einen ganz großen Streit über die Interpretation des Sechs-Punkte-Planes von Nicolas Sarkozy. man muss sich schon fragen, es war ja der russische Präsident Medvedev, der angekündigt hat, die Russen würden sich vollständig oder mehr oder weniger vollständig aus dem georgischen Kerngebiet zurückziehen bis Montagabend. Und dann nach dieser Erklärung kam irgendein Sprecher der russischen Armee, der dann erklärt hat, ja, dieser Rückzug, der werde nicht so schnell erfolgen, wie die russische Armee ins georgische Kernland vorgedrungen sei. Und da muss man sich schon fragen, oder man kann sich jedenfalls fragen, inwieweit der russische Präsident tatsächlich seine Armee im Griff hat oder nicht.
Informationen direkt aus Georgien von Peter Gisling. Es war ein hartes politisches Ringen in Frankreich, als es diesen Frühling darum ging, noch mehr Soldaten nach Afghanistan zu schicken, um die internationale Schutztruppe der ISAF zu unterstützen. Heute zeigte sich einmal mehr, wie gefährlich diese Einsätze dort sind. 10 französische NATO-Soldaten sind offenbar in einen Hinterhalt der Taliban geraten und getötet worden, über 20 weitere wurden verletzt. Das ist ein schwerer Verlust für die französische Armee und er wird der Diskussion um die 3000 stationierten Militärangehörigen Frankreichs neue Nahrung geben. Aus Paris, Rudolf Balmer.
Die Nachricht vom Tod der 10 Soldaten hat Frankreich schockiert. Es handelt sich um den schwersten Zwischenfall seit 2002, seit dem Beginn der französischen Beteiligung an der internationalen militärischen Intervention in Afghanistan. Der Blutpreis für den Kampf gegen den Terrorismus und für die Freiheit, den Präsident Nicolas Sarkozy entschlossen fortsetzen will, steigt damit ganz erheblich. Insgesamt sind bisher 24 französische Soldaten in Afghanistan ums Leben gekommen. Die NATO-Streitkräfte beklagen bisher mehrere hundert Gefallene. Der französische Präsident hat sofort klargemacht, dass er keinesfalls an einen Rückzug denke. Er möchte nicht, dass ein Zögern nach den schweren Verlusten eine Art Vietnam-Syndrom auslösen könnte. Bei der Herausforderung durch die islamistischen Taliban stehe im Gegenteil nun die Ehre Frankreichs auf dem Spiel, sagte er in einer ersten Stellungnahme. Als Zeichen seiner Entschlossenheit, das Engagement in Afghanistan an der Seite der NATO-Verbündeten weiterzuführen, will Sarkozy noch am Abend persönlich nach Kabul fliegen. Die von ihm im Frühling angeordnete Verstärkung der französischen Truppenpräsenz war damals heftig kritisiert worden. Nicht etwa, weil die Opposition die Beteiligung an der ISAF und die Unterstützung der afghanischen Regierung ablehnen würde. Umstritten war die Entscheidung, weil die französische Linke darin eine Unterordnung der französischen Außenpolitik unter die US-Sicherheitsdoktrin des scheidenden Präsidenten George W. Bush sah. Zunächst wenigstens wird sich die Opposition aber nun hüten, im gegenwärtigen, tragischen Kontext die Frage nach einem Rückzug der französischen Truppen zu stellen. Selbst die Parteichefin der traditionell anti-amerikanisch eingestellten Kommunisten, Marie-Georges Buffet, beschränkte sich darauf, in ihrem Kommuniqué den Familien der getöteten Soldaten ihr Beileid auszusprechen. In den kommenden Wochen und Monaten aber wird zweifellos die Frage nach dem Termin der Rückkehr der französischen Soldaten auftauchen. Aus der Reihe fiel nur der Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen. Er sagte, es sei nicht an französischen Soldaten, für Uncle Sam zu sterben. Die 10 Militärs seien nämlich nicht für Frankreich gefallen, sondern sie seien Opfer einer verheerenden Politik der Angleichung an die USA.
Rudolf Balmer. Solide Schweizer Industrieunternehmen, als das galten die beiden großen Basler Chemiekonzerne Ziba und Clariant bisher. Doch jetzt schreiben sie rote Zahlen und das, während die Konkurrenz Lonza, Ems oder Syngenta nach wie vor gute Abschlüsse präsentieren. Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Sie stellen das schöne Rot her, mit dem Ferrari seine Autos lackiert. Substanzen, die Plastik vor vorzeitiger Alterung oder unsere Haut vor Sonnenbrand schützen. Die Chemie ist ein Industriezweig, der Zehntausende von Menschen beschäftigt. Eine Branche, die wie alle anderen auch von der guten Konjunktur profitieren und in den letzten Jahren Reserven hätte anlegen können, um die bevorstehenden schlechteren Zeiten zu überstehen. Ziba und Clariant haben dies verpasst. Beide vermochten ihre Umsätze in den letzten Jahren zwar zu steigern, gleichzeitig gingen ihre Gewinne jedoch zurück. Jüngster Tiefpunkt in einer ganzen Reihe von negativen Meldungen. Die Ziba musste heute vorzeitig einen Halbjahresverlust von über einer halben Milliarde Franken melden. Auch Clariant geht es nicht gut. Die beiden Unternehmen, die nach der Fusion von Ziba Geigy und Sandoz aus dem Pharmakonzern Novartis ausgegliedert wurden, kämpfen mit der Konjunktur, vor allem aber mit sich selbst. Zunächst zur Konjunktur. Klar ist es schwierig, gegen die Konkurrenz aus Asien anzukämpfen, die über das Internet ihre billigen Konkurrenzprodukte an die Abnehmer bringen. Diese Ware hat zwar nicht immer, aber immer häufiger die gleiche Qualität wie diejenige aus Basel. Ziba mit ihren fast 15.000 Produkten und Clariant mit einer noch viel breiteren Palette sind zu wenig fokussiert. Und sie haben zu lange versucht, die Konkurrenz beim Preis und gleichzeitig mit Innovation und höchster Qualität zu schlagen. Billig und gleichzeitig hochwertig, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Damit sind wir bei den hausgemachten Problemen von Ziba und Clariant. Die Beispiele erfolgreicher Schweizer Chemieunternehmen zeigen, dass es möglich ist, sich in diesem Umfeld zu behaupten. Vorausgesetzt, man konzentriert sich auf einige wenige Gebiete, in denen man führend ist. Lonza zum Beispiel hat sich profiliert als Produzent von komplexen Wirkstoffen für die Pharmaindustrie und profitiert davon, dass die strengen Vorschriften der Gesundheitsbehörden die asiatische Konkurrenz fernhalten. Ems konzentriert sich auf Kunststoffe, Givaudan auf Riechstoffe und Syngenta auf Pflanzenschutz und Saatgut. Die heutige Ankündigung von Ziba, den Bereich Papier zu verkaufen, zielt in die Richtung Konzentration auf das Wesentliche. Ob es den beiden Basler Chemiekonzernen jedoch gelingen wird, sich zu fokussieren, bevor sie zu Übernahmekandidaten werden, ist noch offen. Ziba und Clariant befinden sich in einer schwierigen Lage. Da hineingeraten sind sie nicht zuletzt auch wegen Managementfehlern. Beide Unternehmen wuchsen über milliardenschwere Zukäufe. Ziba kaufte Allied Colloids und die finnische Ratio, Clariant kaufte BTP. Beide setzen damit die Grosskonzernstrategie fort, die sie von ihren Muttergesellschaften Ziba Geigy und Sandoz her gewohnt waren und müssen jetzt dafür bezahlen.
Rainer Bohrer. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Frankreich und Indien, mit Wein und Industrie. Aber nicht wie Sie denken. Es geht um indischen Wein und französische Energie. Zuerst aber zur Wissenschaft. China lässt, was Olympiamedaillen angeht, alle anderen alt aussehen. Aber das Reich der Mitte ist auch wirtschaftlich und politisch im Aufwind und eben wissenschaftlich. Jahr für Jahr gibt es mehr chinesische Spitzenforscher und die sind begehrt. Deutschland, Finnland oder Schweden bemühen sich um sie. Die Schweiz war bei der Forschungszusammenarbeit bisher zurückhaltend, aber das soll sich ändern. Vor knapp 3 Wochen ging in Shanghai das Haus der Wissenschaft Swissnex auf. Was so ein Behördenprojekt der Wissenschaft bringt, weiß Christian Heuss.
Chinas Forschungsinvestitionen liegen hinter den USA weltweit bereits auf Platz 2 und viele chinesische Forscher kehren derzeit aus den USA oder Europa nach China zurück. Zeichen dafür, wie rasant die Qualität der chinesischen Forschungslandschaft ansteige, meint Martin Schwab, Hirnforscher an der ETH und der Uni Zürich.
Das heißt, wir haben jetzt Partner dort, die nicht nur hierher kommen, um etwas zu lernen, sondern die echte Partner in der Forschung sind.
Das ist auch der Grund, warum die Schweiz in Shanghai ein eigenes Haus der Wissenschaften aufgebaut hat. Es soll Schweizer Forscherinnen und Forscher enger mit ihren Kollegen in China vernetzen. Finnland, Schweden oder Deutschland tun dies schon lange. Hans-Peter Hertig, der Gründer von Swissnex in Shanghai.
Eine gewisse Modeströmung mag mitspielen. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, China wird eine Weltmacht, auch in den Wissenschaften.
Für schweizerisch-chinesische Forschungszusammenarbeiten bilden Mentalitätsunterschiede, die bürokratisch organisierten Universitätsstrukturen in China und vor allem Sprachschwierigkeiten immer noch hohe Hürden.
3/4 dieser Publikationen sind immer noch in Chinesisch und entziehen sich dem Auge der internationalen Wissenschaftsgemeinde. Und darum braucht es lokale Stellen wie Swissnex, die weiterhelfen.
Um solche Schwierigkeiten zu überwinden, hat Swissnex zum Beispiel über 30 chinesische Spitzenforscher angeheuert aus Wissenschaftsgebieten wie der Nanotechnologie, der Energieforschung oder den Ingenieurwissenschaften. Sie spähen für die Schweiz nach interessanten Entwicklungen in der chinesischen Forschungslandschaft und auch nach vielversprechenden Talenten. All diese Informationen stehen dann Schweizer Forschern zur Verfügung. Zusätzlich hat die Schweiz zusammen mit der chinesischen Regierung ein Forschungsprogramm lanciert. 2 bis 3 Millionen Franken pro Jahr fließen auf beiden Seiten in chinesisch-schweizerische Projekte. Das Ziel, Schweizer und chinesische Forscher sollen gemeinsame Arbeiten starten oder auch Labors zusammengründen, in der Schweiz oder in China. Diese staatliche Initiative von oben nach unten sei aber nur eine Starthilfe, sagt Hans-Peter Hertig.
Es soll dann auch so sein, dass wir in Zukunft keine Top-Down-Programme mehr brauchen, staatliche, denn Wissenschaft lebt von direkten Kontakten unter den Wissenschaften.
Das unterstreicht auch der Hirnforscher Martin Schwab, der viele internationale Zusammenarbeiten pflegt. Staatlich verordnete Forschungsförderungsprogramme funktionierten meistens nicht.
Man arbeitet mit den Partnern und mit den Instituten zusammen, die einem für die bestimmte Fragestellung der beste Partner darstellen. Unabhängig davon, in welchem Land sie sind oder welches spezielle Förderprogramm jetzt gerade eine solche Zusammenarbeit nahelegen würde.
Und trotzdem, aus der Schweiz sei es oft fast unmöglich, zum Beispiel einen chinesischen Stellenbewerber zu beurteilen.
Wenn wir in Swissnex einen Partner haben, der uns hilft, diese Leute zu evaluieren in Bezug auf ihre Vorbildung, auf ihre Qualität, auf ihre Motivation, dann wäre das sehr hilfreich.
China möchte bis ins Jahr 2015 mit 2 bis 3 Universitäten in die Champions League der internationalen Forschung aufsteigen. Falls das gelingt, werden Schweizer Forscher in Zukunft wohl vermehrt nach Beijing oder Shanghai blicken, anstatt nach Berkeley oder Cambridge.
Marquis de Pompadour ist ein edler Tropfen, aber nicht aus dem Bordeaux, nicht aus der Champagne und auch nicht aus Kalifornien oder Chile. Der Schaumwein kommt aus Westindien. Mehr als 50 Winzer machen dort inzwischen 150 Millionen Franken Umsatz pro Jahr. Und zunehmend produzieren sie auch für den Export. ARD-Korrespondent Christoph Heinzle.
Mit einem satten Plop fing vor mehr als 25 Jahren alles an. Damals kam ein westindischer Geschäftsmann beim Champagnertrinken in Frankreich auf den Geschmack. Weil er Probleme beim Import nach Indien hatte, sagte er sich, das können wir auch selbst. Französische Experten halfen, das ideale Gelände zu finden, unweit Bombays, in den sanften Hügeln Maharashtras zwischen dem Wirtschaftszentrum Pune und dem Städtchen Nasik. Bald wurde hier Marquise de Pompadour produziert, indischer Schaumwein nach Champagner-Methode. Und inzwischen weit mehr.
Merlot, Shiraz, Pinot Noir.
Fast 30 Rebsorten baut Indiens größtes Weingut Chateau Indage inzwischen auf mehr als 2500 Hektar an. Der Boden ist fruchtbar, das feuchte und nicht zu warme Klima günstig, die Arbeit in den Weinbergen billig zu haben. Wie in den meisten der inzwischen mehr als 50 indischen Weingüter dominiert auch beim Branchenprimus Chateau Indage, modernste Technik aus Europa, die Kellerei. Produziert wird mit Anlagen aus Italien, abgefüllt oft mit Maschinen aus Deutschland. Die Eichenfässer für die edleren Tropfen kommen aus Frankreich. Bei Chateau Indage laufen mehr als 40 verschiedene Weine durch die Abfüll- und Etikettiermaschine. Die Bandbreite der Produktion soll verschiedene Märkte erschließen. Hochwertiges mit indischem Namen für den Export, preisgünstiges mit französischem Klang für den indischen Markt. Die besseren Roten durchbrechen die 10-Euro-Grenze. Doch schon für umgerechnet 1 Euro gibt es kleine Fläschchen für Weinneulinge und Verbraucher auf dem indischen Land, erklärt Chirag Rege von Chateau Indage. Wir versuchen, Wein für jeden zugänglich zu machen. Deshalb haben wir eine große Bandbreite, vom günstigsten Wein bis hin zu ziemlich teurem für den Geschmack der Elite. Längst beschreiten nicht mehr nur clevere Geschäftsleute den immer erfolgreicheren Weg, sondern auch alteingesessene Landwirte. Pralat Kadangale stieg vor 10 Jahren nach einem Frankreich-Aufenthalt aus Eigeninitiative um vom traditionellen Tafeltraubenanbau. Mein Weinberg ist der erste Indiens in Händen eines Bauern gewesen. Verglichen mit Tafeltrauben ist der Gewinn pro Hektar bei Trauben für die Weinproduktion doppelt so hoch. Mit dem Namen Vinsura schafften es die Bauern nahe Nasik unter Führung Kadangales auf Platz 4 des indischen Marktes. Durch größere Anbauflächen und jährlich 30% mehr Produktion sinken inzwischen die Preise. Immer mehr Inder könnten sich Wein leisten, erzählt der Bauer und Firmenchef. und man schaffe es immer erfolgreicher, populären Alkoholiker wie Whisky Konkurrenz zu machen. Hauptargument, Wein sei gesund. Wenn man täglich ein oder eineinhalb Glas Wein zum Essen trinkt, wird man nicht krank und braucht keine Medizin. Mein Ziel ist es, den Verbrauch von Schnaps zu minimieren, indem Wein bei Indern mehr und mehr Hochprozentiges ersetzt. Weinberg neben Weinberg kann Pralat Kadangele inzwischen abfahren. Die Anbaufläche von Vinsura hat sich innerhalb weniger Jahre verzehnfacht. Mehr als 40 Bauern sind heute dabei. Zu Beginn sagten viele, ich sei verrückt. Wie das überhaupt gehe mit Anbau und Weinherstellung, das werde in Indien nicht klappen, meinten sie. Inzwischen sind sie überzeugt. Jeden Tag kommen Bauern und wollen ihren Anbau auf Weintrauben umstellen, weil es dafür gutes Geld gibt. Bei Vinsura werden Etiketten noch per Hand geklebt. Importierte Maschinen sind den preisbewussten Bauern zu teuer. Indiens Weine müssen günstig sein, um auf dem indischen und auf dem Weltmarkt bestehen zu können. Gut und günstig ist das Ziel von Vinsuras Kellermeister M.P. Sharma.
People have expressed that this is the best champagne available in India and the best champagne for that price in the world.
Die Leute meinen, unser Champagner ist der beste Indiens und der beste zu diesem Preis auf der ganzen Welt, freut sich der Chemiker und Weinliebhaber über seinen Sparkling-Wein Brüt zu 8 Euro die Flasche. Und in der Tat müssen die hiesigen Schaumweine den Vergleich etwa zu europäischer Konkurrenz nicht scheuen. Viele Rotweine dagegen enttäuschen noch. Im jungen Weinland Indien ist man dennoch optimistisch. Mit erschwinglichen Produkten will man die wachsende indische Mittelklasse anlocken und langsam auch ausländische Märkte erschließen. Chateau Indage-Mitarbeiter Rege: Der indische Markt ist immer noch viel größer als der Exportmarkt, der erst am Anfang steht. Aber ich bin sicher, wir werden da rasch aufholen. Wir machen immer bessere Geschäfte durch Zukäufe im Ausland. Die Zukunft ist sehr positiv. Wir werden unser Reich ausdehnen und ein Global Player werden.
Der Bericht von Christoph Heinzle. Jetzt ist es 18.32 Uhr, das Echo-Dossier. Paris setzt auf Kernkraft und daran lässt sich nicht rütteln, trotz jüngster Pannenserie bei französischen Atomkraftwerken. Allerdings investiert Frankreich für die Energieversorgung der Zukunft neuerdings auch in erneuerbare Energien. Da und dort sind inzwischen Windkraftwerke zu sehen. Und an der Küste wollen es die Franzosen nun den Briten gleichmachen und von den gewaltigen Kräften des Meeres profitieren, mit sogenannten Strömungskraftwerken. Ein erstes Experiment dafür ist angelaufen. Auserkorener Standpunkt für die spätere industrielle Nutzung: das Fischerstädtchen Bainpol an den Côte d'Armor in der Bretagne. Philipp Scholkmann war dort.
Eine britische Urlauberfamilie takelt ihre Yacht auf und tuckert zum Ausfährtchen hinaus aufs Meer. Ein Fischer hämmert im Dock an seinem Kutter herum. Beides geschieht unter den wachsamen Augen von drei Rentnern, die hier wie jeden Vormittag ihre kleine Inspektionstour machen, einmal im großen Bogen von der Ostmole bis zur Schleuse und wieder zurück. Hafenstimmung im Städtchen Bainpol im Nordwesten der Bretagne. Ihren Fang liefern die Fischer zwar drüben in Port-Sévenne ab, hier im Hafen aber machen sie Quartier, sagen die Rentner. Die Fischerei spiele eine herausragende Rolle in Bainpol, wie überhaupt in der Bretagne. Und das neue Kraftwerk? In gut zwei Jahren will der staatliche Energieriese Électricité de France, EDF, hier mit einer Batterie von Turbinen auffahren. Noch ist wenig bekannt, die Nachricht kam erst vor ein paar Wochen, mitten in der Sommerpause. Nur, dass die Turbinenplantage eine erste große Versuchsanlage werden soll für eine neuartige Methode der Energiegewinnung. Ein Kraftwerk mitten im Meer, ein paar Kilometer nur vor Bainpol. Ob das auch gut geht, die drei Hafengänger sind unschlüssig. Das hat bestimmt Folgen für die Meeresfauna, meinte eine. Es geht ja erstmal nur um eine Testphase, da werden sie bestimmt alles prüfen, meint der andere. Jede Technologie habe nun mal ihre Risiken, auch die Atomkraft. Schlechte Erfahrungen mit der Energie des Meeres hat die Bretagne schon gemacht. Eine halbe Stunde östlich von Paimpol bei Saint-Malo steht seit den 60er Jahren ein Gezeitenkraftwerk, wie eine Barriere vor der Mündung des Flusses Reims. Das war eine Weltneuheit damals und das Gezeitenkraftwerk gewinnt bis heute Energie aus dem Tidenhub, dem Wechselspiel von Ebbe und Flut in der Mündung, allerdings zu einem hohen Preis. Denn es riegelt den Fluss Reims zum Meer hin ab, mit schwerwiegenden Konsequenzen für die Ökologie des Flusses. In Paimpol aber will Électricité de France die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und setzt nicht mehr auf die Gezeiten, sondern direkt auf die Strömung am Meeresgrund. 60 Kilometer entfernt an der bretonischen Südwestküste in Quimper verfolgt Jean-François Daviau das Projekt ganz genau. Der Standort für das Kraftwerk sei gut gewählt, sagt der Ingenieur.
Oui, c'est oui, tout à fait. C'est un endroit où il y a des courants très véloces. Hein. C'est ce qu'on appelle les Eaux de Bréa, donc c'est au nord-est de l'île de Bréa.
Denn die Passage nordöstlich der Insel Bréa sei bekannt und gefürchtet für ihren Sog. Er sei einer der stärksten Europas. Frankreich habe zusammen mit Großbritannien mit Abstand das größte Potenzial für diese Energienutzung in ganz Europa, sagen die Experten. Es gibt Schätzungen, wonach die Briten gegen 20% ihrer Energie direkt aus dem Meer gewinnen könnten, wenn sie dessen Kräfte voll nutzen würden und Frankreich immerhin auf 3 bis 4 seiner Atommeiler verzichten könnte. In Nordirland steht noch bereits eine erste Versuchsanlage, die Strom für gut 1000 Haushalte ins Netz einspeist. Die Briten sind den Franzosen bei der Technologie voraus.
Parce qu'en Angleterre, il y a eu des conditions très favorables à l'émergence de technologies. D'abord, le gouvernement de Tony Blair était très sensible donc à la production d'énergie renouvelable.
Schon die Regierung Blair habe viel Geld investiert in die Forschung, sagt der französische Ingenieur Daviau anerkennend. Das mache sich nun bezahlt. Doch der Vorsprung der Briten sei aufholbar, denn inzwischen habe auch die französische Politik den Strom aus der Strömung entdeckt.
Il y a des signes forts aujourd'hui en France, comme il y a eu en Angleterre depuis 3-4 ans, c'est vrai, la volonté d'exploiter cette ressource.
Die Region Bretagne subventioniert neuerdings die Forschung. Daviau profitiert direkt davon, denn er entwickelt gemeinsam mit einem Wasserbauingenieur eine bretonische Turbine. Vor ein paar Wochen haben die beiden ihren ersten kleinen Prototypen unter Wasser gesetzt, in der Bucht vor Quimper. Von oben ist nur die kleine Markierboje zu sehen. 20 Meter tief liegt die Turbine, fest verankert am Meeresgrund und voll mit Messelektronik.
Das ist die Maschine, die immergiert, die pose au fond. Ich will vous montrer.
Jean-François Daviau zeigt uns die neuesten Bilder. 3 Meter Durchmesser hat das gelbe Turbinenrad, ein Viertel dessen, was den beiden Ingenieuren für die industrielle Nutzung vorschwebt. Bis jetzt laufe alles einwandfrei, sagt Daviau, doch es blieben wie bei jeder neuen Technologie noch eine Reihe von offenen Fragen. Die britische Konkurrenz befestigt bis jetzt ihre Schaufelräder an massiven Pfeilern, die über den Meeresspiegel hinausragen. Daviau dagegen geht mit seinen Turbinen ganz auf Tauchstation und fixiert sie auf einer Platte direkt am Meeresgrund, aufgereiht eine neben der anderen, quer zur Strömung. Doch daraus ergeben sich neue eigene Herausforderungen. Ist die Verankerung fest genug, damit sie im Dauerbetrieb über Jahre hinaus nicht von der Strömung langsam unterspült wird? Und vor allem bleiben die Schaufelräder auf Dauer blank? Das seien die Kernfragen, sagt Daviau.
Il faut comprendre que une pale d'une turbine, c'est la même chose qu'une coque d'un voilier. Je veux dire, il faut qu'elle soit parfaitement propre pour avoir un rendement optimum.
Eine Turbine verhält sich in der Hinsicht nicht anders als ein Schiffsrumpf im Wasser. Sie setzt nach und nach Algen an, sagt der Ingenieur. Das aber beeinträchtigt den Wirkungsgrad des Kraftwerks. Es muss also eine möglichst algenabweisende Oberfläche gefunden werden, wenn die Turbine nicht regelmäßig zur Reinigung gehievt werden soll und damit das Strömungskraftwerk ausfällt. Und die Fische und die Fischer, um die sich die Leute in Paimpol schon sorgen, auch da gäbe es tatsächlich noch offene Fragen, die auch die Konkurrenz beschäftigten, sagt Daviau.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les zones de grand courant, il y a très peu d'espèces sédentaires, il y a très peu d'espèces vivantes sédentaires, il y a pas de flore d'abord et puis en matière de faune.
Der Vorteil sei, in den Gegenden mit starker Meeresströmung seien relativ wenige Fische heimisch und würden kaum Netze ausgeworfen, jedenfalls nicht in der Tiefe, wo die Turbinen hinkommen. Dennoch, die wenigen Arten, die dort unterwegs seien, könnten vom Surren der Turbinen das Ohrensausen kriegen und damit bei der Ortung ihrer Beute behindert werden.
Aussi curieux que ça puisse paraître, mais ces machines émettent des bruits, au même titre que les moteurs de bateaux, par exemple, bien que ça tourne à toute petite vitesse. Et là, ça peut être dommageable pour les otolithes, enfin l'oreille, de la faune halieutique, enfin des poissons.
Messungen des staatlichen französischen Meeresforschungsinstituts hätten ergeben, dass auch da noch nicht alle Zweifel ausgeräumt seien. Doch bis spätestens in 2 Jahren wollen die beiden bretonischen Ingenieure die Feinjustierungen gemacht haben und mit einer eigenen industriereifen bretonischen Turbine bereit sein. Pünktlich vor dem angekündigten Start der großen Turbinenplantage vor Paimpol. Sicher sei, in spätestens 5 Jahren werde die industrielle Nutzung der Strömungsenergie auch in Frankreich beginnen, sagt Davio.
On attend un appel d'EDF, mais on est ouvert, bien sûr. EDF est un des grands énergéticiens, mais ils ne sont pas tout seuls. Hein. Aujourd'hui, le marché de l'électricité est ouvert. Donc,
Natürlich warte er auf den Anruf von EDF, sagt Jean-François Davio. Doch der französische Stromriese sei nicht allein auf dem Markt. Er suche auch den Kontakt zu Stromkonzernen weltweit, denn Ozeane gäbe es genug und Nachfrage nach Energie in der Zukunft wohl auch. Und EDF könnte sich zuletzt als unzuverlässiger Partner erweisen. Der staatliche Stromkonzern signalisiert zwar Interesse in alle Richtungen für sein Testkraftwerk, ist aber selbst direkt finanziell beteiligt am Projekt der Konkurrenz von jenseits des Ärmelkanals. Nicht auszuschließen deshalb, dass auch vor Paimpol dereinst nicht bretonische, sondern britische Turbinen den französischen Meeresstrom in die Steckdose bringen.
Das war unser Frankreich-Korrespondent Philipp Scholkmann aus der Bretagne. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger, für die Nachrichten Kurt Vecci, am Mikrofon Simon Fazer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.